dich nicht ist. So sage ich zu mir, wir machen das gemeinsam. Aus eins und zwei wird wir.
Mein Name ist Hans Schröder-Salowski und ich bin verheiratet mit
Silvana Salowski.
Willkommen zu Kick Out the Parency.
Kurz, Kopp.
Wie geht's dir?
Wie es in Sonntag halt so geht.
Müde.
Genau.
Du siehst müde aus, also ich kann es nur
so beschreiben. Ich kann es mir nicht erklären, ich habe 12 Stunden geschlafen.
Vielleicht liegt es daran, ab 8 Stunden setzt der Tiefschlaf ein.
Ich habe keinen Plan.
Du hast keinen Plan. Und der Kaffee hat nicht geholfen, aber der Tag ist bald rum, Arbeit hält fit. Hey, morgen geht's wieder los.
Genau.
Ich bin froh, dass es der Daumen geworden ist, den du mir gezeigt hast und nicht einer von den anderen, vor allen Dingen in der Mitte positioniert.
Würde ich nie tun, würde ich mir gar nicht wagen.
Du weißt genauso gut wie ich, dass das gelogen ist.
Beweis es.
Nee, das kann ich nicht, das geht nicht. Über was wollen wir denn heute sprechen?
Über Noten und Selbstbewusstsein.
Okay. Wo fangen wir da am besten an?
Weiß nicht.
Also ich habe mal einen kleinen Disclaimer für heute vorbereitet, wo die ganze Geschichte herkam. Den würde ich gerne mal vorlesen wollen. Und zwar die Bildung und somit auch die Beurteilung in den Schulen lag jahrhundertelang in der Hand der Kirche. Vor allem in Klöstern wurde der meist adlige Nachwuchs religiös und geschichtlich geschult. Besonders engagiert in der Bildung war um 1534 der gegründete Orden der Jesuiten. Dieser strukturierte in seinen Klosterschulen den Unterricht und führte das Klassensystem ein. Wer in eine höhere Klasse gelangen wollte, musste eine Prüfung ablegen. Diese wurde von den Lehrern bewertet und dafür führte man klare Regeln zur Beurteilung der Schülerleistung ein. Ein 5-stufiges Notensystem, das aus lateinischen Ziffern bestand. Dieses System bildet bis heute die Grundlage für die Noten, die an deutschen Schulen vergeben werden. Noten, sagen Fachleute, spiegeln eher kurzfristige Lerneffekte und Lernerfolge wider. Sie zeigen aber weder, welche Fortschritte eine Schülerin oder ein Schüler gemacht haben, noch welche Kompetenzen sie haben. Noten sind ein Versuch, um Schulerfolge zu quantifizieren. Das habe ich heute herausgefunden und deckt sich auch mit meiner Meinung. Was sagst du? Wie war deine Schule oder deine Schulzeit? Ist mir egal, mit was du anfängst.
Anstrengend.
Dann musst du schon ein bisschen genauer werden, sonst wird das heute ein kurzer Podcast.
Es war immer schwierig mit den Noten. Man selber hat man immer den Anspruch gehabt, gute Noten zu schreiben. Zusätzlich hat man dann ja immer noch das im Hinterkopf, dass man die ja dann seinen Eltern zeigen muss, dass man die unterschreiben lassen musste. Und das spiegelt ja immer die Angst vor einer schlechten Note mit. Und wenn man dann so Prüfungsängste entwickelt, weil man Angst hat, eine schlechte Note zu schreiben, dann blockiert man komplett.
Was hat dir mehr Angst gemacht? Hat dir mehr das Verhalten deiner Eltern Angst gemacht oder das Verhalten der Lehrer?
Na, bei den Lehrern.
In Bezug auf schlechte Noten, meine ich.
Die Lehrer haben ja nicht schlecht reagiert auf schlechte Noten. Für die war das ja quasi nur ein Resultat austeilen. Da gab's ich kann mich nicht dran erinnern, dass da jemand mal als Lehrer böse reagiert hat, weil man eine schlechte Note hatte. Selbst meine Eltern haben ja nicht böse reagiert, sondern man hat halt die Enttäuschung gesehen. Selbst wenn sie es nicht zulassen wollten, hat man es trotzdem mitgekriegt, wenn sie enttäuscht waren. Und dann hatte ich immer Angst, eine schlechte Note zu zeigen. Ich hätte es nicht haben müssen, aber ich hab's gehabt. Warum, kann ich nicht sagen.
Gibt's kein Negativbeispiel, was dir einfällt? Vielleicht ein Verhalten, was deine Eltern an den Tag gelegt haben, weil du mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hast?
Da müsste ich länger drüber nachdenken. So spontan, ad hoc fällt's mir nicht ein.
Vielleicht kann ich ja da anfangen. Zum Beispiel wurden immer Noten, also die Noten, die ich mit nach Hause gebracht habe, waren immer ein Richtwert. Und danach hätte ich dann was bekommen können. Entweder zum Beispiel ein Computer, damit ich damit besser recherchieren kann, dass ich besser mich vorbereiten kann. Ich wollte schon immer einen Computer haben. Oder ich wollte zum Beispiel ein bestimmtes Spiel haben, ein bestimmtes Videospiel haben und so, und wurden Noten immer als Richtwert genommen. Dann gesagt, wenn du das nach Hause bringst, bekommst du das und das. Ich selber für mich finde, das war das nicht förderlich, dass das irgendwie was gebracht hat bei mir. Ich finde, ich habe mich zwar angestrengt, aber jedes Mal, wenn ich mich angestrengt habe, dann bin ich verkrampft und ich hatte ein schlimmeres Resultat, wenn es diesen Druck nicht gab. Das hatte ich.
Na, wir hatten so ein Belohnungssystem, gab es mal ganz kurz, ich glaube so 5., 6. Klasse, ich für eine 3 eine Mark gekriegt und für eine 2 hätte ich so und so viel gekriegt und für eine 1 so und so viel. Aber wir haben dann relativ schnell mitgekriegt, dass das tatsächlich eher demoralisiert und dich eher runterzieht, weil meine Eltern damals mitgekriegt haben, dass ich mir unendlich viel Mühe gegeben habe und es aber nicht geklappt hat. Und da haben wir das relativ schnell wieder weggemacht. Also wir hatten es nur kurzzeitig mal probiert, weil das war nicht die Lösung des Problems mit den Noten. Wie soll ich sagen, mir ist das erst in den höheren Klassen und aufgefallen und dann auch in der Berufsschulzeit ist das eher mir klar geworden, wenn ich was schnell verstehe und dann aber ein halbes Jahr warten muss, bis dieses Verständnis abgefragt wird und ich das permanent mit durchkauen muss, dann schalte ich ab, höre irgendwann nicht mehr zu und bekomme dann nicht mehr das mit, was relevant ist. Und das ist für mich eher das, was schief läuft, dass es zu viele Einzelpersonen in den Klassen gibt, einzelne Charaktere gibt, die unterschiedlich schnell lernen. Und aber zur selben Zeit abgefragt werden. Und zwar dann, wenn es die Masse verstanden hat, wenn es der meiste Durchschnitt verstanden hat, wenn die Lehrer merken, oh ja, jetzt kriege ich das Resultat, was ich brauche fürs Kultusministerium, dann mache ich meine Prüfung.
Ist jetzt aber natürlich immer mit so einem kleinen Haken eines Vorurteils. Hey.
Ja.
Muss ich dazu
das,
sagen?
Das stimmt. Also das ist das, was man für sich selber interpretiert in dem Moment.
Ja.
Ob das so ist, das, ich bezweifle, dass das bei jedem Lehrer so ist.
Für eine subjektive Meinung kann man ihn ja nur nicht gleich bestrafen.
Nein.
Oder
nein, also tatsächlich aufgefallen ist mir das damals, da war ich in der Berufsschule, da hieß es, wir schreiben eine Vergleichsarbeit. Ich darf die euch zwar nicht ankündigen, aber wir schreiben die nächste Woche. So, und da habe ich gesagt, okay, und warum darf man das nicht ankündigen? Naja, weil da das soll ein Vergleich sein, wie gut die Schüler lernen, ohne zu wissen, dass es eine Arbeit gibt. Ich sage, aha, gut.
Tatsächlich ist es, ich finde, dass das immer so einen negativen Beigeschmack hat, weil das wirklich immer nur ein kurzfristiges Auswendiglernen ist. Spätestens, wenn man dann vor dieser Prüfung steht oder diesen Termin hat, dann macht man da einen Haken dran und dann nimmt man sich das nächste Thema. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich irgendwas in der Zeit begriffen habe oder mich noch dran erinnern kann. Es gibt aber ganz wenige Momente, wo ich sagen muss, da habe ich das Thema begriffen, da musste ich nicht lernen. Da war ich auf jede Leistungskontrolle, das ist auch so ein Lieblingsbegriff bei mir, war ich dann aber auch vorbereitet, währenddessen die anderen nur wieder nicht vorbereitet waren. Wenn ich ein Thema manifestiert hatte in meinem Nischel, dann ging das. Dann konnte ich dir aber auch aus der Basis wirklich alles rausschleudern. Es kam aber immer darauf an, wie gut der Lehrer war. Wie gut der Lehrer war. Oder besser gesagt, der es dir beigebracht hat.
Es ist auch schwierig, selbst für die Lehrer, die sind ja eine Einzelperson, ein Charakter. Und nicht jeder kann mit jedem. Der eine Lehrer, der bei dem Kind durchdringt, dringt aber bei dem anderen Kind nicht durch. Und so ist es auch andersrum. Und das ist eigentlich das, was schwierig ist, dass die Lehrer als einzelne Person dastehen, aber wahrscheinlich gar nicht zu jedem einzelnen Kind durchdringen können, weil das nicht harmoniert.
Man muss aber auch dazu gestehen, dass Lehrer haben einen anstrengenden Beruf, ja, und einen sehr inspirierenden Beruf, weil es jetzt nicht nur darum geht, jemanden, also das Buch aufzuschlagen und jemanden,
richtig,
was zu erzählen, sondern eigentlich jemanden dazu zu inspirieren, sich selbst zu entdecken, zu erkennen, was er kann, um seine Leistung zu fördern und zu verbessern. Das verstehe ich darunter, weil Lehrer ist für mich genau und das Gleiche. Es ist eher eine Berufung anstatt ein Beruf.
Das sehe ich auch so. Und vor allem bekommt man auch mit, dass die total motiviert von der Uni kommen. Dann kommen die in eine Schule rein, wo schon, muss wirklich sagen, resignierte Lehrkräfte da sind, weil sie nicht so dürfen und können, wie sie wollen. Ich denke, dass viele, viele Lehrkräfte dem einen Alternativunterricht offen gegenüberstehen, es aber nicht dürfen.
Ich denke das auch. Aber da gerade das schöne Beispiel, es gibt natürlich auch Alternativschulen, die andere Sachen auch anbieten. Also das Schöne ist ja natürlich, wenn dann wie jetzt in der Schule und ich weiß, ich möchte nicht prahlen und dass es dort toll ist und etc., aber die haben dort eine zusätzliche Lernbegleitung, wo auf die Kinder individueller eingegangen werden kann. Das heißt, wenn derjenige Klassenlehrer vielleicht nicht das Sinnbild deiner Inspiration wird, hast du dann noch Lernbegleiter, mit denen du vielleicht besser klarkommst, wo du einen ganz anderen Zugang hast. Das heißt, es wird leichter. Also jedenfalls nehme ich das so wahr. Das heißt nicht, dass das so ist. Es heißt nur, dass meine Wahrnehmung darin gegen stattfindet.
Also, was ich mitbekommen habe, so in der Elternarbeit oder wenn man so halt mal da ist, wenn die Kinder miteinander agieren, es ist schon ein Unterschied zu dem, was ich noch aus der anderen Schule mir so im Gedächtnis rufen kann, wie die Kinder untereinander miteinander umgehen. Und dass dadurch, dass die zusammen lernen und die Lehrkräfte oder Lernbegleiter tatsächlich nur ratend zur Seite stehen und nicht belehrend, merkt man das den Kindern an. Die haben eine Freude, in die Schule zu gehen. Selbst die, die mal keine Lust haben, kommen trotzdem mit einem Lächeln rein, weil sie wissen, es wird trotzdem ein toller Tag. Die werden was erleben und die arbeiten immer gemeinsam. Die dürfen in den seltensten Fällen alleine arbeiten. Es wird immer gemeinsam gearbeitet und dann je nachdem, wer welche Stärken wo hat, unterstützt den, der gerade in dem Moment eine Schwäche hat, also dem es nicht so leicht fällt. Die lernen dann gemeinsam das Ziel zu erreichen.
Das, was für mich halt auch neu war, ist die Noten, dass die Noten in dieser Schule später kommen. Für mich war, das habe ich aber auch immer betont, dass für die Noten, die haben jetzt für mich keine Priorität bei unserem Kind. Ja, ich weiß, da kann mich jeder schlagen dafür. Da kann jeder sagen, Mensch, das finde ich nicht so gut und es muss strukturierter zugehen und ja, die Noten entscheiden übers, ach so ein Blödsinn. Wenn du dir das anguckst, ich kann, wenn ich jetzt Leute sehe aus vergangenen Tagen, was aus denen geworden ist, die wirklich gute Zensuren hatten und welche, die keine guten Zensuren hatten, die eigentlich richtige Schulversager waren. Das Bild ist total verzerrt, weil die mit schlechten Noten sind erfolgreicher geworden und die anderen mit guten Noten, die sind der Durchschnitt.
Die kriegen, also das, was halt passiert, wenn du deine guten Noten hast, kriegst du einen soliden Job. Du brauchst halt keine Angst haben, dass du keinen Job findest, wenn du gute Noten hast, du findest einen. Das ist das, was das Schulsystem suggeriert.
Unser Schulsystem kommt ja nur aus einer ganz anderen Zeit. Das hatte ich ja vor uns schon in der kleinen Einführung vorgelesen.
Genau.
Jetzt müssen wir mal gucken. Die ganze Zeit wandelt sich. Wissen kannst du heutzutage in kürzester Zeit generieren. Es gibt nur noch eine Handvoll Dinge, die man braucht. Im Endeffekt sind die Noten für mich nicht mehr der Schlüssel.
Nee, sind's auch nicht.
Vielleicht sind es andere Werte, die heute zählen.
Oh. Ich bemerke das auch in den, sag ich mal, in den Auszubildenden, die nachfolgen, die jetzt immer nachrücken, aber schon seitdem ich ausgelernt habe und du dann die neuen Azubis kennengelernt hast, kriegt man halt mit, wie handlungsunfähig die teilweise sind, aber nicht auf eine, wie soll ich das sagen, ich meine das nicht so böse, sondern eher, dass denen tatsächlich das selbstständige Handeln und Denken richtig abtrainiert wurde. Oder die haben eine Idee, die haben aber Angst, die durchzusetzen oder zu erzählen. Denen musst du das quasi wieder neu beibringen, also quasi dieses Selbstbewusstsein wiederholen, weil die durften ja nicht um die Ecke denken. Es war ja bei uns schon so. Man durfte nicht anders denken, sondern das, was vorne erzählt wurde, das war's. Und wenn du aber einen anderen Weg hattest und der nicht so bekannt war, war das nicht richtig. Du hast dann Folgefehler gekriegt, weil du bist einen anderen Weg gegangen, hast aber das richtige Ergebnis, aber das war nicht der anerkannte Weg. Deswegen hast du Folgefehler bekommen.
Für mich klingt das manchmal tatsächlich so, dieses Benotungssystem hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Es werden immer wieder neue Sonderregeln geschaffen, es werden immer irgendwelche Nischen mittlerweile geschaffen, wo die Noten viel, viel strenger, also die werden nicht mehr nach der eigentlichen Leistung angepasst, weil für mich gibt es immer den Zweck als übergeordnet. Also ich sehe den Zweck immer als übergeordnet. Ich möchte das Ziel erreichen und da ist mir jedes Mittel recht. Ob ich nur nach links rumgehe oder nach rechts rumgehe, geradeaus gehe oder im Zickzack gehe, wenn ich das Ziel erreiche, dann ist es doch gut, dann ist es doch perfekt. Aber nein, um eine ordentliche Note zu bekommen oder ordentlich benotet zu werden, muss ich den Weg gehen, der mir vorgeschrieben ist.
Genau.
Das empfinde ich aber als Schwachsinn und als Quatsch, weil wir haben, viele Wege führen nach Rom.
Ja, und es ist auch auf Arbeit gar nicht machbar. Du kannst nicht den einen Weg gehen. Du musst manchmal, wenn du ein Problem hast, musst du eine Lösung finden können und das in Sekunden. Und da kannst du dich nicht an die Sachen halten, die vorgeschrieben sind. Manchmal muss man das umschiffen.
Und gerade solche Leute sind heute gefragt. Die sind heute gefragt, was diese Krisenbewältigung, kurzfristig flexibel zu sein, neue Lösungsansätze zu finden, das fehlt heutzutage vielen Leuten und vielen älteren Leuten. Du kennst auch diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht.
Oh ja, oh Gott.
Furchtbar, oder? Und wir merken das bei unserem Kind, die Alternativwege und Lösungen jetzt selbstständig schon entwickelt.
Ja.
Aufgrund dieser Tatsache. Und ich habe damals auch zu dir gesagt, und das habe ich auch zur Tochter ganz offen und ehrlich kommuniziert, dass die Noten für mich nicht wichtig sind, dass es mir egal ist. Mir ist es wichtig, dass sie aber weiß, was sie kann, dass sie weiß, was in ihr steckt. Wir sind nicht alle gleich. Aber nee. Wenn sie ihr Potenzial, danach suche ich heute noch, nach dem Potenzial, was ich habe, wo ist das, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, das kristallisiert sich jetzt über die Jahre gerade so ein Stückchen heraus. Aber wenn man das gleich in jungen Jahren herausfindet, das muss ich nicht an Noten binden. Ich möchte doch sie nicht formen, sondern ich möchte, dass sie sich entwickelt. Ich möchte nur, dass sie in dem gesellschaftlichen System klarkommt. Aber dass sie doch sich entwickelt und nicht formen. Das Schlimmste, was eigentlich jemandem passieren kann, ist der Erziehung. Hey?
Ja.
Man ist kreativ, man ist glorreich, man hat viele Ideen. Das Gehirn sprudelt vor Gedanken und dann kommt die Erziehung, die Schule und dann ist alles zunichte. Da sind sich viele, viele Fachleute einig.
Ja, und man bemerkt es auch, wie sich Kinder verändern, sobald sie in die Schule kommen.
Ja, definitiv.
Es gibt welche, die werden dann ruhiger und gehorsam. Dann gibt es die dann aufdrehen und sagen, oh, dann bin ich halt der Klassenkasper, mir egal. Die sind dann einfach mit, weil die es nicht verstehen oder dass denen nicht begreiflich gemacht wird, warum das jetzt so wichtig ist, zum Beispiel zuzuhören und still zu sitzen. Wenn denen das nie einer erklärt, sondern du machst das jetzt, weil ich das will, na, dann ist das für das Kind überhaupt nicht nachvollziehbar. Das hat, sag ich mal so, bis zur Einschulung durfte das aufstehen, durfte das auf Toilette gehen, dann durfte es dorthin gehen, sich alles angucken, für was es sich interessiert. Dann kommt es in die Schule, von einem Tag auf den anderen soll es still sitzen bleiben und dann sieht es ein Blatt, wie es runterfällt vom Baum und jetzt darf es dort aber nicht hingehen. Jetzt erklär das mal dem Kind, warum das jetzt auf einmal nicht mehr so ist. Vorher war das noch okay.
Und deswegen, und da sind sich auch viele, es muss was in der Bildung definitiv passieren. Weil ich... Und dazu möchte ich ja eigentlich noch kommen, weil das ja auch Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl hat und auf das Selbstbewusstsein, weil du schaffst damit einen gewissen Klassenunterschied. Schon alleine in den Klassen ist das dann klar, so war das jedenfalls bei mir, okay, das sind die guten Schüler, die haben gute Noten und das sind die nicht so guten Schüler, die haben halt nicht so gute Noten und das sind die schlechten Schüler. Da so hast du drei Klassen geschaffen und das macht doch was mit deinem Selbstwertgefühl. Ich hatte das Problem, das meinen Eltern zu zeigen. Also ich war auch noch so ein Kind, ich habe Unterschriften gefälscht.
Ja, habe ich auch gemacht.
Ich bin in meiner Schulzeit bin ich dreimal erwischt worden. Und jetzt kommt's. Irgendwann war das so in mir drinnen, dass ich nicht mal mehr die guten Noten gezeigt habe, sondern die habe ich dann automatisch vergessen und habe dann angefangen, die guten Noten zu unterschreiben, was dann meine Mathelehrerin auch nicht verstanden hat, geschweige denn mein Vater.
Was ich zum Beispiel auch gar nicht verstehe, warum die Eltern die Noten unterschreiben müssen. Das muss mir mal einer erklären.
Ja.
Weil die Eltern sehen das Zeugnis. Oder wenn was nicht stimmt, dann muss sich die Schule melden und sagen, wir müssen was unternehmen. Wir haben Angst, das Kind rutscht ab. Oder hier hat sich was geändert, die Noten fallen auf einmal ab, ist irgendwas passiert. Ich glaube, dass da dann tatsächlich, ich finde, wenn ich jetzt eine Arbeit unterschreibe, wo schon eine Note draufsteht, was soll ich denn als Eltern dann noch machen?
Das ist so ein Ding wie zur Kenntnis genommen. Dein Kind kann's nicht oder dein Kind kann's.
Genau. Und das ist für mich eine Sache, die ist für mich nicht nachvollziehbar.
Warum schicke ich das denn dann in die Schule?
Das war wie die erste Note, die Tochter gekriegt hat jetzt in der neuen Schule. Ich sage, sollen wir die unterschreiben? Nö, wir sollen es euch bloß zeigen oder auch nicht.
Da muss man aber dazu sagen, wir bezahlen ja richtig Geld dafür. Also das ist jetzt nicht so, dass wir unser Kind da einfach nur abmelden, sondern dort wird ja explizit gesagt,
wir melden uns, wenn was nicht stimmt.
Ja, sie bezahlen uns dafür, dass wir ihr Kind ausbilden. Und wir möchten auch gerne, dass wir das übernehmen.
Ja.
Sie kümmern sich dann nicht drum. Wir werden dafür bezahlt.
Genau.
So, und dann hörst du dir dann die Schwerpunkte zur Zeugnisausgabe an. Dein Kind kann das nicht. Dein Kind ist dort sehr gut. Dein Kind braucht dort noch ein bisschen Hilfe.
Aber vorher schätzen die Kinder sich selber ein. Und das finde ich spannend, dass die schon in der Grundschule anfangen zu lernen, sich selber einzuschätzen. Und
das
ihre
fehlt
Stärken
den Leuten heutzutage.
Und ihre Stärken. Und ich hätte mir das gewünscht, weil das hätte mir wahrscheinlich richtig viel geholfen. Ich habe jetzt, du weißt, wie ich zu tun habe, mich selber einzuschätzen. Wir saßen den einen Tag 3 Stunden da.
Ich weiß. Und sowas kommt aber von sowas.
Genau.
Gerade auch mit den Noten, ich weiß das, wie das für mich war. Ich kann das nur erahnen in einer Dimension, wie es bei dir war, weil du das mit deinem, da können wir das Kind ruhig beim Namen nennen, ey, du hast mit deinem Selbstvertrauen bis heute noch zu tun.
Ja.
Und das kommt aber nicht nur von ich weiß nicht, wie das in der Schule war oder meine Eltern haben alles richtig gemacht. Oder bei uns war das so unkompliziert. Du hast bestimmt auch Feuer gekriegt.
Da spielen auch viele Faktoren zum Selbstbewusstsein, spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Da spielen Freunde eine Rolle, der Eltern, die Geschwister. Das spielt da alles rein.
Ja,
man selber ja auch, wie man mit Problemen umgeht.
Das ist ja das. Ich habe zum Beispiel, von mir war das immer, wenn ich nach Haus gekommen bin und die Enttäuschung meiner Eltern über die Note, die ich nach Hause mitgebracht habe, mit der hatte ich zu tun. Ich hatte mit dieser Enttäuschung zu tun, dass ich nicht genügend bin, dass ich nicht ausreiche. Trotzdem, ja, dass man geübt hat. So,
ich kam mir
dumm vor.
Ich war
traurig. Ich war einfach nur traurig darüber, dass das bin nicht ich. Ich kann da nichts dafür. Und wenn, kann mir nicht jemand helfen? Ich fühlte mich hilflos.
Na, meistens hast du ja nur den, wenn du Hilfe versucht hast zu suchen, dann kam immer, na, dann musst du halt mehr lernen. Aber keiner hat ja gezeigt, wie man effektiv lernt, wie man lernt, dass man es behält.
Ja, wichtig war das Verstehen.
Niemand hat dir beigebracht, wie das funktioniert. Und da ist eigentlich der, weil jeder lernt anders.
Das beste Beispiel hat man letztens. Tochter kam nach Hause. Ich brauche Hilfe in schriftlicher Multiplikation. Ich bin kein Mathe-Ass. Hey? Und ich stand da, schriftliche Multiplikation. Ich sage, oh, um Gottes Willen, was
Lange
war
her.
Das? Lange her, was war das? So, was habe ich gemacht? Das Beste, was mir einfiel, und da kann mich jeder schlagen dafür. Aber wenn man die Medien ordentlich nutzt, da kann auch was Gutes bei rauskommen. Ich habe YouTube aufgemacht, heutzutage jeder sein Wissen mitteilt. Was habe ich eingegeben? Schriftliche Multiplikation. Erstes Video, schriftliche Multiplikation, einfach erklärt mit Lehrer Schmidt. Und tada, ich hab's kapiert. Ich stand dort da, Stunde um Stunde, hab mir das angehört, schriftliche Multiplikation. Und ich hab's nicht kapiert. Ich gucke in 3 Minuten ein Video von einem Lehrer, der mir das ruhig erklärt, und es funktioniert. Ich habe das mit unserem Kind gemeinsam geguckt, 2-mal. Wir haben es gemeinsam gemacht. Und sie hat's kapiert. Seitdem werden die Zahlen immer länger.
Ja.
Die Aufgaben also, immer größer und die Hefte immer kleiner.
Sie versucht halt, das zu fundamentalisieren. Ja. Sie versucht es zu behalten, indem sie das jetzt übt, damit sie das nicht wieder vergisst.
Das ist schön. Weil ich tatsächlich jetzt gemerkt habe, nach all der langen Zeit, dass die Grundlagen immer die gleichen sind.
Und wenn ich mich so mit Kollegen unterhalte oder mit Bekannten, die sagen alle so, oh, Grundschulzeit war toll und da hat mir das noch Spaß gemacht und auch Mathe und dann kam Buchstaben. Wer kam auf die Idee, Buchstaben bei Mathe einzuführen? Das ist so ungefähr so bei fast jedem der Satz, der kommt, wenn es um Mathe geht. Es ist so, zur Grundschule hatte ich noch Spaß an der Schule, dann kam der 5., 6. und dann wurde es immer weniger. Und woran liegt denn das, dass man dann die Lust an der Schule verliert?
Tatsächlich ist es ja nicht nur die Lust an der Schule, sondern den Spaß am Lernen.
Ja, also, woran liegt das, dass es so eine Frustration bekommt? Das ist bei fast allen, also wenn ich mich so mit den Leuten unterhalte, und ich habe mich mit vielen Leuten schon unterhalten, es ist immer so ungefähr dasselbe Alter. Wirklich so ab 7., 8. Klasse, dann fing das bei den meisten an, dass entweder war das Stresslevel dann so hoch oder die Frustration so hoch, dass man nicht mehr wusste, wie man es noch machen sollte. Aber es war halt keiner da.
Ich finde, dass es heute, also so kam mir das jedenfalls vor. Eigentlich ist es doch, wenn ich was wissen möchte, wenn ich aufmerksam bin oder wenn ich Spaß daran habe, neue Sachen zu entdecken, so ähnlich wie ein Kleinkind, was losgeht und alles anfasst. Ja, ja. So empfinde ich das, sollte das auch in der Schule sein. Und ich weiß, ich rede hier von einem Traumszenario. Aber so, genauso wie mit den Aufgaben. Nicht alles muss mich interessieren. Ich finde die Noten nicht förderlich.
Nee.
Ich finde die Noten nicht förderlich, weil mich kann nicht alles interessieren und ich kann auch nicht gut in allem sein. Es gibt aber Sachen, in denen ich gut bin und die sollte ich ausbauen. Dafür gibt's dann jemanden anders, der gut in der Sache ist, die mir fehlt. Und vielleicht kann man sich da ergänzen und gut zusammenarbeiten. Sonst ist das ein ewiger Kampf. Ja. Sonst ist der andere, versuche ich an den anderen seinen Standard ranzukommen. Oder der andere macht sich über mich lustig, weil ich nicht so gute Noten habe. Und das zerstört auch mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl.
Ja, das ist ja auch, du gibst dir Mühe, du tust, du machst, du hörst zu, du schreibst mit und du lernst. Und ich zum Beispiel kann von mir sagen, ich bin niemand, der auswendig lernen kann, weil ich es dann nicht verstehe.
Obwohl du coole Systeme hast.
Ja, was heißt coole Systeme? Ich habe ein Farbensystem. Für mich sind unterschiedliche Punkte immer unterschiedliche Farben. Ich weiß dann auch im Hefter, wie das Blatt aussieht, welche Farbe das hat, aber ich weiß nicht mehr, was draufsteht. Und das ist das. Ich kann dieses auswendig lernen nicht.
Es muss mich aber auch interessieren. Es ist ähnlich wie bei einem Buch. Mir ist das mal aufgefallen, wenn ich jetzt ein Buch lese. Wenn ich mal ein Buch lese und nicht nur gute Nachtgeschichten, für Tochter. Sondern wenn ich das lese und ich habe nach dem Lesen absolut nicht kapiert, worum es da geht, dann weiß ich, dass mich das nicht interessiert. Dann behalte ich das nicht. Aber wenn ich einen Artikel habe oder irgendein Thema, was mich interessiert und ich lese das aufmerksam, behalte ich Daten davon in meinem Kopf. Dein Hals macht Geräusche.
Ja, das war mein Hals. Das war die Kohlensäure. Nee, aber das ist halt so. Mir ist es leichter gefallen zu lernen, auch teilweise Sachen auswendig zu lernen, wenn es dazu Praxis gab. Das kann ich, das ist das, was ich jetzt sagen kann von mir, was ich an mir festgestellt habe. Und es gab mal einen Schlüsselmoment mit meiner Mutti. Die wird uns bestimmt hauen, wenn die das irgendwann mal hört.
Irgendwann.
Aber da habe ich mir wirklich einen Arsch aufgerissen. Ich habe mehrere Wochen für eine Prüfung gelernt, weil ich wusste, es unglaublich wichtig ist, dass ich habe wirklich, und das war ein reines Theoriefach. Man hatte keine praktischen Beispiele. Ich war so todtraurig, dass ich die Prüfung nicht so geschafft habe, wie ich wollte, und dass das dann halt nicht die Note geworden ist, die ich mir gewünscht habe. Weil ich hart daran gearbeitet habe, dass ich da zu einer Nachprüfung kann, um eine bessere Note zu bekommen. Und die habe ich dann halt nicht geschafft. Obwohl ich wirklich permanent gelernt habe. Und das Einzige, wo ich dann todtraurig nach Hause kam, na, dann hättest du halt meckern müssen. In dem Moment, in dem Moment ist aus mir alles rausgebrochen. Da habe ich geweint, da war ich am Boden zerstört. Und da habe ich einen Satz zu meiner Mutti gesagt, der tut mir bis heute noch leid, aber ich bin froh, dass ich es damals gesagt habe. Und da habe ich zu meiner Mutti gesagt, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du hast mich gar nicht lieb. Und jeder weiß, der meine Mutti kennt, dass die mich über alles liebt. Und ich weiß das auch. Aber in dem Moment habe ich genau das gefühlt. Und das ist das, was ich mir vorhalte, dass das meinem Kind nicht passiert. Solange ich weiß, dass sie für sich sagen kann, sie hat alles gegeben, dann stehe ich einfach nur mit offenen Armen und Trösten zur Seite.
Ich finde, dass Noten und Selbstwertgefühl gehen so ein bisschen Hand in Hand. Das ist so mit der Grundstein in der Jugend, der gelegt wird. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn du dann aufgrund der Noten deine Klassifizierung gefunden hast, ob du nur der Gute, der Schlechte oder der Mitteldurchschnitt bist, dass du dann dein Selbstwertgefühl entwickelst und dann die nächsten Faktoren kommen, die das entweder in den Boden einstampfen oder dein Selbstwertgefühl aufs nächste Level heben.
Ja, weil das meistens dein Freundeskreis bestimmt, in welchen du unterwegs bist, wenn man das so sieht. Weil es ist selten, dass leistungsstarke Schüler mit leistungsschwachen Schülern zusammen auf dem Schulhof sind.
Unsere Katzen sind Arschgeigen, habe ich dir das schon immer gesagt?
Ja.
Also nur mal so, wir haben ja Katzen, die hier rumstreichen und genau da, wo wir mal in Ruhe mal quatschen wollen, gehen die uns auf den Nerven. Die knabbern an die Kabel rum, die kommen, die streifen, die quietschen, die treten auf den Herd, dass er fietscht. Hey, genau in dem Moment. Und was machen die, wenn wir dann Zeit für die haben? Was machen die?
Die hauen ab.
Oder sie liegen neben uns und schlafen.
Genau.
Das wie ist Kinder. So typisch so.
Wie Kinder.
Hampelmann.
Wie Kinder.
Seht mich an. Seht mich an. Nehmt mich wahr. Ich bin hier.
Genau. Wie das kleine Kind.
Das tut nicht gar nicht viel für mein Selbstwertgefühl.
Was die ganze Zeit dich ignoriert und sobald du mit deiner Mutti telefonierst, anfängt mit dir zu reden.
Ich weiß, du hast mich für meine Überleitung. Es gibt, es gibt ja noch eine Sache, über die wir sprechen wollten.
Ehrlich?
Die haben wir diese Woche erlebt.
Oh Gott. Ja, da hat das Bildungssystem auch total versagt.
Ich glaube, da können wir gleich noch drauf eingehen. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht um deine dumme Lache. Nein, geht es nicht. Um wen geht es denn dann?
Es geht um unseren Ausflug nach Dresden.
Nach Dresden.
Dresden.
Steckst einen Finger in den Boden.
Na, sei still.
Ja.
Nein, wir waren bei Lona schon.
Und wie hat's dir gefallen?
Ich fand die Auftritte mega. Die Vorband war klasse. Der Hauptakt spricht für sich. Ja.
So, fangen wir wie immer an. Hey, ich denke mal, weil das Komplizierte und das Schlimme ist immer so, im letzten Drittel hört uns immer nie so innerlich so richtig zu. Ja, das geht scheiße. Ich habe mir die Statistik angeguckt.
Statistik.
Hey, ja, Statistiken. Eigentlich können wir jetzt im letzten Drittel erzählen, was immer wir wollen. Hey, weil bis dahin kommt sowieso kaum einer. Hinten raus, wenn es darum geht, können wir jetzt eigentlich über jeden lästern.
Nein, das tun wir nicht, weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der es bis zum Schluss durchhört.
Du hoffst
und für das. Für den machen wir das.
Für den machen wir das. Ja, gut. Dann sagen wir es klipp und klar. Straße E, du kamst an, es sah beeindruckend aus, es war rustikal.
Und es war ein Pommeswagen davor.
Wunderschön. Und das allererste Negative, was mir aufgefallen ist, waren Reseller vor der Tür. Ohne, dass jemand eingegriffen hat, hätte ich platzen können.
Das stimmt. Die konnten es auch nicht sehen, die standen ja um der Ecke. Die kamen ja erst raus, als die Security-Männer um der Ecke waren.
Kann mich einer schlagen dafür, aber
ich mag die auch nicht.
Hasse das, wenn Leute sich auf ein Konzert freuen und die Leute das zuhauf kaufen, die Karten sie dann entweder teuer im Internet verkaufen oder kurz vor der Angst vor der Tür. Reseller, krieg ich ne Meise.
Nee.
Das war schon mal ein Minuspunkt Nummer 1 für aber die gesamte Ecke.
Aber da können die ja nichts dafür.
Nee, aber es geht um den Gesamteindruck von
da
dem
Abend.
Da müsste
rein theoretisch die Tickets verkaufen, sagen, pass auf, mehr als 10 kriegst du nicht in den Warenkorb.
Ja, weil sonst ist es ja ein Handel.
Ja.
Aber wie will man das wieder kontrollieren? Aber definitiv ist das vom Gesamtabend.
Es war ein schlechter Start dann.
Ja, das war ein schlechter Start. Das kann man nun mal so sagen. Du bist reingekommen, auf der linken Seite war die Bühne, in der Mitte, ja. FOH, schön abgetrennt.
Ja.
Auf der rechten Seite Getränke und Merch. Beeindruckend.
Ja, war schön. Also wo du rein bist, die Halle, die war schön. Muss man sagen.
Vorband hat das geilere Merch. Wir haben uns.
Die hatten wenig, aber schönes.
Ja, aber natürlich auch wieder nicht die passenden Größen, aber das war uns egal. Wir haben uns einen absolut komischen Pärchenlook geholt. Und zwar gab es die T-Shirts nur noch in der XXL. Ja, und ich weiß, wer uns gesehen hat, es fehlt nicht mehr viel bis dahin, aber die T-Shirts sind sogar uns zu groß, aber sie sind so richtig schön zum reinlümmeln. Und zwar gab es noch eins in Gelb, das allerletzte. Ja. Das habe ich meiner Frau geschenkt. Oh. Weil ich auch eins haben wollte und mir das T-Shirt eigentlich auch mega geil gefallen hat, habe ich mir das Äquivalent in Weiß gekauft.
Genau.
Und da sind wir dort schon im Pärchen.
Wieder ein Haken an den typischen Pärchen.
Igitt. Aber tatsächlich, der Abend war nicht ganz so lang. Also das Erste, was aufgefallen ist, wir waren beim FOH, haben uns gleich platziert, weil Death-Metal-Konzert.
Ja, man weiß nie, was bei rumkommt.
Ja, wir sind alt. Ich glaube, wir haben das die letzten Folgen schon erwähnt. Wir sind alt, wir sind faul.
Und gefräßig.
Und gefräßig sind wir auch. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Dann versammelte sich so langsam das Publikum. Wie fandest du die Leute, Schatz?
Oh, also dadurch, dass das ja quasi das einzige Headliner-Konzert in Deutschland war, abgesehen von den einzelnen Festivalbesuchen, die sie in Deutschland gemacht haben, war natürlich das Publikum zusammengewürfelt aus sämtlichen Regionen Deutschlands, hatte ich das Gefühl. Aber das hat man auch gemerkt. Also es waren auch, glaube ich, viele da, die einfach nur da waren, weil die gerade gehypt sind. Beziehungsweise weil es Will Ramos war. Und weniger dann so für den Spaß an der Freude da waren. Das hat man tatsächlich mitbekommen. Normalerweise sind die ja immer alle sehr nett und höflich, aber an dem Abend waren auch viele da, die einfach den Flair gestört haben, die das Feiern unterbrochen haben. Und ehrlich gesagt, kann ich nicht von den letzten Konzerten sagen, dass ich Bierbecher habe fliegen sehen. Das war das Einzige, wo wir das hatten, war bei den Dropkick Murphys. Und ansonsten habe ich das in den letzten Konzerten nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Dass von hinten nach vorne die Bierbecher geflogen kamen. Einen habe ich sogar Richtung Bühne fliegen sehen, wo ich mir dachte, ey Leute, und es ist total abwertend den Künstlern gegenüber.
Das Schlimmste allerdings fand ich, das sind die Leute, die auf Gästeliste reingekommen sind.
Auf Buddybonus, ja.
Auf Buddybonus und sich dann wie Sau benommen haben.
Ja.
Da gibt's von mir einen dicken Minuspunkt, weil man muss ja echt drüber nachdenken, wen bringst du dort mit rein,
ja.
Wen lässt du dazu? Die Leute stark angetrunken, wirklich stark angetrunken und bereit für Stress.
Ja, und das kennt man von dem Klientel-Fans eigentlich gar nicht. Also gar nicht. Ne, die sind eigentlich eher so, ja komm, du willst vor, na geh und mach und tu. Aber das... Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht erlebt. Und wir hatten die letzten zwei Konzerte, waren ja beide ausverkauft.
Die Ecke tatsächlich, dort wo wir standen, werden vielleicht mal vorne etwas mehr Glück gehabt. Die Ecke waren die Leute echt assi. Also ja. Echt assi, da kannst du sagen, was du willst. Ich hatte jemanden, der, also wir hatten permanent zwischendrin dann bei Lorna Shore, also ich bei der ersten Band, da bei ging
Inner,
das noch.
Bei Inner Space?
Ging das noch, aber dann bei Lorna Shore ist das Ganze dann eskaliert, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Genau. Worüber ich eigentlich mit den positiven Aspekte möchte ich ja gerne besprechen, bevor ich hier gleich anfange, zur Sau zu werden. Inner Space, wo kommen sie her?
Die kommen aus Leipzig, haben sich gegründet während der Pandemie. Tatsächlich.
Ist eine schöne Geschichte. Wie fandest du sie?
Ich habe mich riesig drauf gefreut, weil ich gesehen habe, oh, Inner Space kennst du nicht. Und wenn wir Karten kriegen, das Erste, was wir machen, ist ja immer Vorbands abchecken. Ne? Weil es sind oft Geheimtipps dabei, wo man sagt, so, da können wir mehr hören davon. Und da habe ich mich auch riesig drauf gefreut. Und die haben mich überzeugt.
Die haben mich schon auf Scheibe überzeugt. Auf dem Hinweg, wo wir gefahren sind, haben wir dann noch etwas instinktiver reingehört. Und Das hat es super. Da kann man nicht mal sehr dissonant, muss man mögen. Es muss dazu sagen. Aber wenn die Stimmung passt und du hast Bock auf so eine Mucke, dann tust du es einfach.
Und die machen Stimmung. Also der hat alles dafür, die haben alles dafür gegeben. Der war nicht nur der Sänger und Frontmann, sondern wirklich die komplette Band hat alles dafür getan, dass die Stimmung hochkommt.
Ja, die waren auch sehr beliebt in kürzester Zeit. Also es hat vielleicht 2 Songs gedauert. Ich meine, es hat so hergegeben. Ich meine, wenn du immer, sag ich mal, die Death Metal Community vor dir hast und du bringst einen guten Sound. Hey? Man hat da natürlich schon gemerkt, muss ich sagen, es waren ein paar Holperer mit dabei, die waren sehr, sehr aufgeregt, das hast du auch mitgemerkt. Die haben betont, dass es für die jetzt die größte Show war, die sie hatten. Da konnte man sich aber nicht beschweren, das haben die sehr souverän gelöst. Der Sound hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja.
Der Schlagzeuger war sehr, sehr kreativ, hat einen richtig tollen Sound gehabt und die hatten bloß einen Gitarristen, aber der hat schöne Drops gespielt. Schön, also die Rhythmik war klasse. Also ich kann mich nicht beschweren. Inner Space ist auf jeden Fall was, das kann ich empfehlen.
Ich freue mich schon auf den hier Headliner-Konzert.
Ja, tatsächlich, die würde ich mir gerne nochmal angucken, natürlich mit einer besseren Community. Und ich wäre bestimmt nicht müde, das hier noch ein paar Mal zu erwähnen.
Ja, ich denke aber, dass das tatsächlich der unterschiedlichen Region geschuldet ist.
Ja, das mag sein, aber es gibt da noch so einen Punkt, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Also, aber ich sagte so wie es Inner Space, können wir abhaken. Hey, war super.
Ja, empfehlenswert. Auf jeden Fall reinhören, wer Metal mag.
Empfehlenswert, ja. Da sind wir stehen geblieben. Auf jeden Fall, wer das mag, wer das die Richtung mag, auf jeden Fall anhören. Jetzt kommen wir natürlich zum Kronjuwel des Death Metal mittlerweile.
Ja.
Spricht natürlich alle Welt drüber. Jeder möchte ihn sehen. Er ist mittlerweile überall zu sehen. Will Ramos. Wie war er?
Ich bin hin. Also erstens gefällt mir das, was sie machen. Und ich war interessiert daran zu hören, ob er das halten kann. Was man jetzt bei den ganzen Reels sieht, bei den ganzen Videos und bei den, was man so auf Scheibe hört. Hält er das, was er verspricht? Jupp. Macht er. Weiß nicht, wie du es siehst, aber.
Also ehrlich gesagt, wenn
ich du. Ich hätte
am
gern mehr gesehen.
Ja, also nicht nur mehr gesehen. Es ist tatsächlich eine der Bands, die würde ich mir wieder gerne. Also ich würde, egal wo sie sind, ich würde sie mir gerne nochmal angucken.
Können wir, im November.
Ja, und das werden wir wahrscheinlich auch nochmal.
Aber es ist wieder in Dresden.
Ich hoffe aber.
Die sind nicht in Leipzig.
Die ja, ist egal. Ist
oder
egal.
Berlin.
Ist egal. Ist mir auch egal. Ist mir alles recht.
Ist nicht schlimm, die hatten beide kein Taktgefühl.
Eins kann man wirklich sagen, und damit bin ich sehr zufrieden, ist die Performance, die er abgegeben hat, hat mich nochmal ein Stückchen mehr in seine Songs reingezogen.
Ja.
Es war ein Spektakel. Er kann jeden dieser Töne halten. Er kann wirklich alles in dieser Richtung wiedergeben. Jeden Sound. Das ist phänomenal. Man kann das kaum in Worte fassen, weil ehrlich gesagt, das, was du in diesen Reels siehst, und das ist nur ein Bruchstück. Selbst obwohl ich angefressen war und die Leute um mich ringsrum furchtbar waren. Die waren furchtbar. Ich hatte einen Betrunkenen, der wollte 25 Mal an mir vorbei und niemand hat ihn vorbeigelassen. Und ich wollte nicht weg, weil ich nicht wusste, wohin. Ich wollte bei meiner Frau bleiben. Das hat er natürlich nicht geschnallt, und selbst als der Nächste ankam und mich blöd angemacht hat und Stress mit mir haben wollte, selbst da war ich noch zufrieden mit dem Konzert und habe mich darüber gefreut, dass ich Will Ramos mit seiner Band sehen konnte. Die Gitarristen waren einfach nur der Hammer, der Schlagzeuger war perfekt. Blastbeats, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas gefällt, aber in dem Moment hat mir das unglaublich gut gefallen und ich bin immer noch furchtbar gehypt von diesem gesamten Konzert, von der Lichttechnik.
Ja.
Das rote Blitzlichtgewitter, ich habe gedacht, ich bin in der Hölle. Mit dem Sound dort vorne, mit diesem roten Licht, es war Wahnsinn, es war wunderschön, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt, es gibt wirklich an dem Abend gibt es Minuspunkte und da kommt dieser Abend nicht ringsrum. Nee. Das ist die Security.
Ja, die hatten mehr Angst als alles andere.
Die hatten unglaublich furchtbare Angst. Und der FOH-Mann war zugebaut mit Leuten.
Ja.
Wer also, auch immer dort drinnen war, keine Ahnung, das spielt auch keine Rolle, ob die einen Buddy-Bonus hatten oder zu irgendeiner Band gehörten. Die haben sich über die Absperrung gedrängelt und die wurden nicht vom Sicherheitsdienst zurechtgewiesen, dass sie einen Platz einnehmen sollen.
Ja, weil das Will Ramos-Buddies sind.
Ist mir völlig egal. Und wenn das vom Kaiser von China welche sind, das macht man nicht, weil die Leute teures Geld dafür bezahlt haben. Und der Sicherheitsdienst ist dafür da, damit sie nicht die Hälfte Leute reinlassen, weil das waren nämlich nicht nur die Buddies, die drinnen standen, sondern auch teilweise Leute.
Ja, die sind dann nachgerückt, wenn die sich denken, ach, die gehen da rein, na, dann gehe ich auch dort rein.
Das war nicht gut. Wir wissen wieder, wie hart das beim Sicherheitsdienst ist, aber da brauchen wir auch Leute mit großen Ellenbogen und nicht kleine, dürre Spechte,
die Angst haben. Da fällt mir dann immer
eine
schöne Geschichte aus unserer Vergangenheit ein.
Na, los, eine kurze Anekdote, dafür ist immer noch Zeit.
Wo dann einfach mal eine Kollegin, falls du sie noch kennst, der Manu, einfach mal Frenzen und Hacking nicht reingelassen hat, weil die ihren Ausweis vergessen hatten an der Rennstrecke. Die hat gesagt, das kann doch jeder sein.
Genau.
Kein Ausweis, kein Eintritt.
Aber wie ist der?
Ne, ich habe nur Robert Haug nicht reingelassen.
Na, Kulle, der hat doch zum Beispiel auch reden. Er hat gesagt, ja, ich bin der Hackinen. Er hat gesagt, ich bin der Kulle und ohne Ausweis kommst du hier nicht rein.
Ne, ich habe, und es gab auch die Anweisung bei der DTM war das ja, Norbert Haug immer reinzulassen, automatisches Tor aufzumachen. Ich sagte, nee, ich sage, im Fahrerlager ist Fahren auf dem Roller verboten, das zählt auch für den. Der hat abzusteigen.
Im Großen und Ganzen ist Security, auch wenn es es schwer hatte, aber die Leute an den Posten waren falsch besetzt.
Ja, die waren zu jung, die waren tatsächlich zu jung.
Und die hatten Angst, das hat man gemerkt. Und hinter mir hat jemand Stress mit einem Mädel angefangen, das ging gar nicht. Bis dann die Security, das hast du mir dann gesagt, den rausgeschmissen hat, der dreimal schon vorbei wollte, der hochalkoholisiert war.
Ja, die haben den dann, na, der im Sound-Lichtbereich der Security hat den dann rausgeschickt. Der hat gesagt, hier, du gehörst hier nicht rein. Ja, den haben wir bloß rausgeschickt ins Publikum. Mehr hat er nicht gemacht.
Na, ich feiere immer noch das Mädel und wie gesagt, ein Hoch auf starke Frauen. Ey, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen klischeehaft mit reingehört, aber ein Hoch auf starke Frauen, die hat ihn dort zur Sau gemacht, die hat ihn dort erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt, die hat ihn dort angeschrien, hat gesagt, dass man sich nicht so verhalten kann und den Leuten nicht das Konzert versauen kann, dass er gefälligst seine Klappe zu halten hat.
Ja, ist
und ich
auch
hab
richtig
mir
so.
Weggeschickt. Ich hab mir weggeschickt. Ich sag, du kommst ja nicht vorbei. Ich sag, ich bleib hier stehen. Ich sag, und ich hab schon keinen Platz. Wo soll ich denn noch hin?
Ja, ist so.
So, und da guckt er mich genervt an. Und das war einer, der auf Gästeliste rein durfte.
Ja.
Das tut weh.
Weil die sollten eigentlich dankbar sein, dass sie nicht bezahlen mussten, so wie alle anderen. Und dann benehme ich mich. Weil ich möchte ja später vielleicht nochmal diesen Buddy-Bonus haben.
Und der letzte Punkt waren die Handys. Auch wenn es diesmal ein kleiner Punkt war und ich weiß, dass es überall mittlerweile dazu gehört, aber die Handys waren durchgehend oben. Das Einzige, wo ich sagen konnte, wo es sich halbwegs gelohnt hat, das war die einzige Möglichkeit, wo man was gesehen hat.
Tatsächlich habe ich auf meinem Display, wenn ich im Nachhinein die Kurzvideos mal angucke, ich habe bloß bestimmte Frequenzen mal gefilmt, immer so 15 Sekunden, 20 Sekunden
lang. Ja, dass man eine Story mitfilmen kann, dass man ein bisschen Feedback hat. Ja.
Aber da konnte ich wenigstens vom Auftritt mal was sehen. Ansonsten hatte ich immer nur einen vor mir, der die ganze Zeit gefilmt hatte und dann macht der Arm ja so ein Dreieck. Und durch dieses Dreieck konnte ich dann die Bühne sehen. Hätte der seinen Arm unten gehabt, hätte ich die ganze Zeit die Bühne sehen können. Also das ist so ein Wehmutstropfen, der ist aber, glaube ich, überall mittlerweile so, dass die Handys nur am Start sind. Das Genießen des Konzertes ist eigentlich mittlerweile wahrscheinlich
zweitrangig
geworden, außer die ganz vorne. Mich ärgert es, dass wir nicht vorne waren, weil die hatten Spaß, die haben es genossen und die waren, so wie ich so einige Videos sehen konnte, im Nachgang, die waren sehr friedlich miteinander. Das sah sehr gut aus.
Aber wir haben jetzt auch wieder dazugelernt, weil ehrlich gesagt sind wir, weil wir eine etwas weitere Strecke diesmal zurückgelegt haben. Es war nicht ganz so weit wie bis Berlin. Aber durch die weite Strecke haben wir gedacht, okay, wir machen es ein bisschen ruhiger. Wir müssen ja wieder nach Hause fahren. Ich musste am nächsten Tag wieder arbeiten. So, das klammern wir uns mal an den Friedenspunkt FOH.
Der diesmal leider kein Friedenspunkt war.
Der war diesmal leider kein Friedenspunkt war. Und wahrscheinlich müssen wir doch wieder die Sau rauslassen. Damit wir dann auf unsere Kosten kommen. Aber alles im Allen Lorna Shore ist ein Erlebnis und das muss man gesehen haben und es geht nicht um den Musikstil. Ja, und gehört vor allen Dingen. Alle, die denken, das ist nur Krawall und das ist nur Terror, ganz im Gegenteil. Das hörte sich an dem Abend an wie eine komplette Symphonie. Ja. Es war ein Spektakel und ich kann es jedem nur uneingeschränkt empfehlen. Und Sandro, du hast was verpasst. Und ich hoffe, dass wir im November dich dann treffen.
Die sind in Hamburg oben.
In Hamburg. Naja, dann
weißt du. Da hat er es nicht weit.
Da hat er es nicht weit. Und da kann er sich dort, da kann er dort definitiv dort oben feiern gehen. Ich kann es nur uneingeschränkt empfehlen und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das gerne heute schließen. Wir haben heute einen guten Punkt gefunden. Ich fand, es war was anderes heute. Weil das Benoten mal zu besprechen, hatte heute einen anderen Touch gehabt. Wir haben natürlich keinen Zusammenhang und keine Brücke gefunden. Hey?
So jemand wie Will Ramos entsteht, wenn das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt wird.
Ah, danke. Danke. Aber ich hoffe, dass die Leute auch genauso weit zuhören, dass diese Erklärung, die ich in der kurzen Story versprochen habe, dass die auch dort ankommt.
Tja.
Nee, es hat mich gefreut. Es hat mir heute wieder riesengroßen Spaß gemacht, mit dir drüber zu quatschen. Und ich freue mich auch auf die nächsten Themen, die wir besprechen werden. Und die nächsten Themen, die dann auch folgen. Und hier geht jetzt erstmal ein riesengroßen Shoutout an dieses positive Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben positives Feedback bekommen, schon von vereinzelten Personen.
Das ist nett.
Das den Leuten gefällt und wir freuen uns natürlich immer über jede Art von Feedback. Ihr könnt uns das gerne schreiben, direkt auf Spotify, wie euch die Folgen gefallen haben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch uns auf Instagram schreiben, welche Themen ihr euch wünscht, die wir vielleicht besprechen sollen. So ungewöhnlich ist es nicht, aber wir zwei Knallköpfe, wir haben definitiv zu jedem Thema was zu erzählen und was zu sagen. Vielleicht ist auch die eine oder andere Herausforderung da, weil wir können ja auch philosophieren.
So es wäre ja auch schön, mal zu hören, wie andere Eltern so mit den Sachen umgehen, was wir bis jetzt alles so angesprochen haben.
Das würde uns brennend interessieren. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, je nachdem, an welchem Punkt ihr seid, wenn ihr das hört.
Schöne Sommerferien.
Schöne Sommerferien.
Ja, wenn ihr, es ist Sommerferien statt.
Ja, aber wenn sie es später hören, können es auch schon schöne Winterferien sein. Deswegen bin das ich da flexibel. Hauptsache ist nicht guten Rutsch. Hey, das wäre dann ein bisschen arg spät. Aber hier verabschiedet sich euer Hans und eure
Silvana.
Das war Kick Out the Parency. Macht's gut und viel Spaß.
Sehr tapfer muss ich sein, auch wenn der Weg nicht leicht ist.